Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Es gibt ganz sicher nicht viele DJs, die die Entwicklung des Hip-Hop seit den 1990er Jahren so miterlebt und mitgeprägt haben wie DJ Tomek. Und zwar auf beiden Seiten des Atlantik. Denn Tomek hat mit mehr oder weniger allen deutschen Rappern zusammengearbeitet, aber eben auch mit US-Superstars und Hip-Hop-Ikonen wie Curtis Blow, LL Cool J, Lauryn Hill und vielen, vielen mehr. Jetzt hat DJ Tomek seine Autobiografie veröffentlicht. Ich lebe für Hip-Hop heißt die und DJ Tomek ist zu Gast im Corso-Gespräch. Schönen guten Tag.
Hallo Sascha.
Sie haben für diese Autobiografie, finde ich, ja schon eher den steinigen Weg gewählt. Sie hätten das auch strikt an der Musik entlang erzählen können, aber schreiben stattdessen vor allem auf den ersten 100 Seiten vor allem über ihre schwierige Kindheit mit einem alkoholkranken Vater, der sie oft geschlagen hat, den sie pflegen mussten. Warum haben Sie sich für diesen ja doch eher härteren Weg entschieden?
Ich schreibe so gerne. Und es ist so, dass die Musik und das Schreiben zwei unterschiedliche, so wie zwei Brüder sind oder zwei Fenster zur Seele. Und in der Musik, wenn ich Musik mache, kann ich innerhalb von 3 Minuten ein Gefühl transportieren. Und da geht es darum, auf 3 Minuten dann sozusagen etwas zu komprimieren. Und auf dem Buch ist die Zeitspanne viel, viel länger. Da kann ich viel mehr Informationen reinkriegen, detaillierte Informationen. Und ich fand das eben spannend, auch ein bisschen Background-Geschichten aus Amerika über die Musik zu erzählen und aus Deutschland und so ein bisschen die Background-Geschichten über die Entwicklung. Aber ich fand eben, dass vielleicht meine persönliche Geschichte interessant ist, auch ein bisschen erklärt, wer ich bin und was ich so mache. Aber vielleicht auch eben interessant ist, weil man, wenn man so Schwierigkeiten hat, ja immer verschiedene Wege gehen kann. Im Nachhinein betrachtet waren das ganz interessante Wege und ich wollte eben tatsächlich diese interessanten Geschichten erzählen, die ich denn so gesehen habe und was da draus denn erfolgt ist. In meinem Fall war das so, dass ich zum Beispiel das Aufwachsen mit dem alkoholkranken Vater, der dann verstarb, als ich 15 war, dann kam ich in ein Kinderheim, wuchs dort auf. Als ich so 15 war, kam ich ins Heim und mit 18 habe ich bereits in Amerika getourt. Und jetzt ist es so, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich mich mit den anderen Kids verglichen habe, die meisten sind auf eine schiefe Bahn gekommen, wenn man das so sagen kann. Ich ja dann auch, aber irgendwo auch unter dem Licht der Öffentlichkeit auch. Und ich fand, manchmal sieht man eben so diese Geschichten, ja, der hat jetzt 3 Millionen Platten verkauft oder eine Grammy-Nominierung und hat in Amerika gespielt. Das ist so das, was man kennt. Aber das, was dahinter ist und die Gedanken, die Gefühle, die dahinter sind und die Wege und die Entscheidung, fand ich interessant und eben auch so meine Wahrheit, die ich da mitteilen wollte, weil ich glaube, nur so kann ich dem Leser auch ein bisschen was geben, was echt ist und was vielleicht ein bisschen nachhaltig und was wie so ein Samenkorn im Optimalfall ist. Das war so der Gedanke, eben sich wirklich zu zeigen.
Ich finde diese Geschichte von Ihrem Mentor in Krakau von DJ Vitek total spannend. Erzählen Sie mal in Kurzform, wie der zu Ihrem Mentor wurde und was der Ihnen auch beigebracht hat.
Naja, also ich kam das erste Mal in eine Disco so mit 11 oder 12 und sah einen DJ. Als ich den sah, traf es mich wie ein Blitz. Mir wurde bewusst, dass auf der Tanzfläche alle Menschen gleich sind und dass es jemanden gibt, der für sie quasi die sowas wie die Strippen zieht und von dieser Macht, die aus der Musik ausgeht und was die mit den Leuten macht, war ich total fasziniert und habe diesen Typen gesehen und wusste nicht, was der macht. Habe aber gedacht, der wird da zusammenmixen. Davon habe ich in der Zeitung vorher schon mal gelesen, in der Bravo. Okay, der wird da also die Musik zusammenmixen und die Kraft, mit der sich das aufs Publikum auswirkt, hat mich absolut begeistert. Ich wartete auf eine Pause, sprach ihn an. Und es hat 3, 4, 5 Versuche gebraucht, bis der mich überhaupt mit sich sprechen ließ. Er wollte mich erstmal gar nicht so richtig in seine Kunst einweihen. Als ich dann nachdrücklich und nachhaltig immer wieder darum bat und mit Nachdruck betonte, dass ich wirklich interessiert bin, das zu sehen, was der macht und nicht weggehen werde, bevor der mir zeigt, was da passiert, hat er sich auf mich eingelassen, hat mir das Mixen beigebracht, hat mir das Scratchen beigebracht. Na gut, das Scratchen noch weniger, das kam dann eigentlich später mit Hip-Hop. Aber eben so die, hauptsächlich die Hintergründe dessen, wie man Musik auflegt, um Menschen zu bewegen. Denn dort gibt es sowas wie Gesetze. Das heißt, wenn man zum Beispiel Musik spielt, die etwas über der Herzfrequenz liegt. Das heißt, wenn ein Mensch tanzt oder sich bewegt, liegt diese Herzfrequenz vielleicht so bei 120 BPM oder Puls, das heißt dann auch Puls, ja, dann liegt der Puls so bei 120. Wenn man etwas darüber spielt, also vielleicht bei 125 oder 130, dann pegelt sich der menschliche Körper darauf ein und geht mit. Und der Mensch bewegt sich und sein Herz bewegt sich. Das ist einer der Schlüssel, warum Musik aufmacht, befreit und sozusagen eine Euphorie hervorruft oder eben diese positiven Glückshormone in den Körper schüttet. Das ist einer der Gründe, warum wir so erleichtert sind, nachdem wir getanzt haben. Alle diese Zusammenhänge und noch viele mehr hat er mir aufgezeigt und mir auch ein bisschen über die Geschichte des DJing erklärt. Das DJing gibt es seit, ich glaube, die 1930er Jahren in Frankreich waren die ersten DJs, die so in Bars mit einem Grammophon aufgelegt haben. Und es war zu der Zeit so, dass man in Polen ein Studium haben musste, damit man auflegen darf. Für dieses Studium brauchte man relativ viel Fachwissen. Und in diese Gebiete hat er mich eingeführt und auch in die Technik eben.
Wir machen mal einen Sprung nach Berlin. Da hatten Sie dann eine Radiosendung bei dem Sender KISS FM und einmal war Curtis Blow zu Gast und er hat für sein Berlin-Konzert einen DJ gebraucht. Einer war krank geworden. Er hat Sie gefragt. Sie haben Yes, Sir gesagt und kurz darauf sind Sie mit diesem Rap-Pionier ein Jahr lang durch die USA getourt. Inwiefern war das auch so eine totale Überforderung für einen gerade mal 17-Jährigen?
Das Gute daran, jugendlich zu sein, ist, dass man gar nicht mitkriegt, wenn man überfordert ist. Als Jugendlicher hat man so viel Kraft. Und so viel, mein Traum hatte mich auch, der Traum eben auf der Bühne zu stehen und aufzulegen, hatte mir so einen Antrieb gegeben und so eine Motivation zu geben, dass es nie die Frage gewesen ist, wie viel Kraft habe ich. Ich habe da teilweise, ich bin zur Schule gegangen vormittags ganz normal, 5, 6, 7 Stunden, wie das so ist. Dann habe ich 8 Stunden an meinen Plattenspielern Scratchen geübt und nachts habe ich noch einen Job gehabt, bei dem ich dann 3 Stunden vielleicht gepennt habe oder so. Und auch auf Tour ist es so, dass man oftmals ja weit über seine körperlichen Grenzen geht. Das Gute ist eben, als junger Mensch, das heißt als Teenager sowieso, aber auch in den 20ern oder 30ern, kriegt man das vielleicht gar nicht so mit, weil man braucht noch gar nicht so viel Schlaf oder Ruhe oder so, dann ist eben dieses, ja, das auf der Bühne stehen und eben diesen eigenen Traum wahr werden zu lassen, der Antrieb. Und es hat mich überrascht, dass ich erstmal überhaupt für ihn in Berlin auf der Bühne auflegen durfte. Als der mich nach Amerika einlud, hinterfragte ich seine Motive und fragte ihn, warum er mich mitnimmt. Ich dachte zuerst, es wäre, weil ich als Weißer ein Exot gewesen bin. Zu der Zeit gab es keine weißen DJs in Amerika und im Hip-Hop schon sowieso nicht. Ich fragte ihn, Curtis, warum hast du mich denn damals ausgewählt? Warum durfte ich für dich auflegen und nach Amerika gehen? Da sagte mir, du warst eben so gut in dem, was du da gemacht hast, dass ich das Leuten zeigen wollte eben und dir eine Chance geben, dich auf die Bühne zu nehmen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, dass seine Motivation denn nicht meine Hautfarbe gewesen ist oder mein Exotentum, sondern tatsächlich, dass ich ganz gut war in dem oder eben gut genug war in dem, was ich dort gemacht habe, als dass er mich auf die Bühne stellen konnte mit einem Cut Creator, der für LL Cool J aufgelegt hat oder mit einem Terminator X, der für Public Enemy gespielt hat. Denn das sind ja weltbekannte DJs. Curtis sagt bis zu diesem Tage, ich bin einer der besten DJs der Welt. Es ist etwas, zu dem ich persönlich wenig Bezug habe, denn ich liebe einfach das Auflegen und ich bin froh, wenn ich auf Bühnen stehen kann und meine Sache machen. Aber wenn der es sagt, dann wird er sich schon was dabei denken.
Sie schreiben, dass Sie mit Ihrer Musik inklusive und nicht exklusive sein wollten. Ich dachte da so ein bisschen an so eine Abgrenzung. Also es gibt so Leute, die behaupten halt von sich, wir sind cool, weil wir uns abgrenzen, also exklusive sind. Waren Sie in der Wahrnehmung von denen aber uncool, eben weil Sie sich nicht abgegrenzt haben in irgendeiner Form, weil Sie halt nicht radikal waren?
Das war immer wieder in meiner Karriere ein Thema, dass ich Dinge gemacht habe, die außerhalb des Kastens oder der Norm oder des Korsetts waren. Es hat sich auch wie ein Muster durch meine Karriere durchgezogen. Beim ersten Club waren es dann die Hip-Hopper, die sagten, naja, der ist aber nicht cool, weil der vermischt jetzt Hip-Hop und R&B und da singen welche. Nee, das geht gar nicht. Das waren die Hip-Hop-Puristen. Als ich dann die großen Erfolge hatte, Ende der 90er, Anfang der 2000er, eben mit Public Enemy, die ja zu der Zeit zwar total bekannt, aber noch lange nicht kommerziell so erfolgreich waren wie mit mir, geschweige denn von den deutschen Rappern, da waren dann auch wieder diese Hip-Hop-Polizei, die mal gesagt hat, nee, das geht gar nicht, weil das sprengt den Rahmen. Und interessanterweise ging das so weit, dass ich dann irgendwann, als ich wahnsinnig erfolgreich war und mehrere Millionen Platten verkauft hatte, mich gar nicht getraut habe, als ich zum Beispiel auch Techno produziert habe für Leute wie Westbam oder Paul van Dyk oder Lexi und K-Paul, da hatte ich das unter einem Pseudonym gemacht, weil da hatte ich mich dann gar nicht mehr getraut, meinen Namen draufzusetzen. Das hat sich rückwirkend erwiesen als großer Fehler, denn zum Beispiel der Remix von Paul van Dyk auf seiner Reflections-Platte ist dann für einen Grammy nominiert worden, somit meine Produktion eben auch mit diesem Techno-Pseudonym. Und gleichzeitig ist jemand, der sich getraut hat, diese Stile zu mischen, also House und Hip-Hop dann zu mischen, David Guetta zu der Zeit, ist dann der erfolgreichste DJ dieser Zeit gewesen. Gut, da war natürlich noch ein bisschen besseres Marketing dahinter und er hat auch ein bisschen anders geklungen und so. Aber im Prinzip ist es, denke ich, immer ein Fehler, man verpasst immer etwas, wenn man sich ausgrenzt. Es ist mein Lebensmotto, inklusive und nicht exklusive zu sein. Und ich persönlich meine, dass es in der heutigen Zeit wichtiger ist als je. Wir haben ja früher zum Beispiel hier so diese Unterteilung gehabt. Diese Frau trägt eine Burka, der trägt dieses. Und da macht man so Leute in solche Kästen. Ich finde, das geht heutzutage gar nicht mehr. Das können wir uns gar nicht mehr leisten. Auch als Gesellschaft, die wir jetzt so in diesem Umbruch sind, können wir uns das einfach echt nicht mehr leisten, irgendwas auszuschließen, sondern müssen auf unsere Menschlichkeit gucken. Und für mich war eben das Erste die Musik. Und ich habe dann, also durch die Musik habe ich es gemacht. Und hinterher habe ich entdeckt, dass das nicht nur in der Musik, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen eben für mich wichtig ist. Und das war auch ein bisschen das, was ich mit diesem Buch grundsätzlich festhalten wollte. Deswegen auch eben ein Buch.